Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Einige dürften mich wahrscheinlich kennen, einige auch nicht. Deswegen stelle ich mich gerne nochmal vor. Jonas Stiel, mein Name, bin 22 Jahre alt, studiere Theologie in Heidelberg mit dem Berufsziel, ins Pfarramt zu gehen. Bin ich in Rastatt geboren, aufgewachsen, habe hier meine Frau, die Aline, kennengelernt in dieser Gemeinde. Genau, wo sie ja eben auch groß geworden ist. Deswegen freut es mich besonders, hier heute predigen zu dürfen. Bin auch ein bisschen nervöser als sonst, muss ich zugeben. Aber ihr seht es mir hoffentlich nach, wenn das irgendwie durchkommen sollte. Genau, und wer mich ein bisschen länger kennt, der weiß, ich bin ein ziemlich großer Fan von Johannes Hartl. Vielleicht mal gerade mal die Hand heben, wer ihn alles kennt, schon mal was von ihm gehört hat. Ja, doch einige. Ich habe hier auch mal ein Bild dabei. So sieht er aus. Genau, und ich fand ihn als Person immer sehr interessant, seine Theologie, seine Art und Weise zu reden, wenn Leute einfach Dinge gut auf den Punkt bringen können, das mag ich persönlich sehr. Und ich fand es immer krass, wie viel der Typ eigentlich so macht. Denn offiziell arbeitet Johannes Hartl als deutscher Philosoph, katholischer Theologe, Buchautor, Referent, Komponist und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Ich habe mich dann schon immer irgendwie so gefragt, wie und vor allem wann macht der Typ das alles eigentlich? Ich bin ja letztes Mal auf einen Podcast gestoßen, da wurde er interviewt. Und da wurde ihm die Frage gestellt, ja Johannes, sag doch mal, wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Wann stehst du auf? Wie sieht dein Morgen aus? Dein Mittag und so weiter? Und dann fängt er an zu erzählen und sagt, ja, jeder Tag fängt bei mir eigentlich gleich an, nämlich mit 2 bis 4 Stunden absoluter Stille und Gebet. Vor 12 Uhr nehme ich keine Termine an. Puh, also ich hatte mit allem gerechnet, von wegen, ja, ich habe da eine Top-Sekretärin, die managt mir das alles perfekt auf die Minute oder ja, ich arbeite halt 16 bis 18 Stunden und dann schlafe ich eben nur 6 Stunden am Tag. Alles wahrscheinlicher gewesen für mich als das. Ja, das ist so eine Sache mit der Stille und dem Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema persönlich geht, aber ich habe das Gefühl, ja, ich persönlich tue mich auch immer wieder mal schwer mit diesem Thema, also Gebet auf so einer, ich sag mal, theoretischen Ebene zu verstehen. Also, wieso beten wir eigentlich? Was steckt hinter Gebet? Wofür beten wir eigentlich? Aber auch auf so einer praktischen Ebene. Also, wie bete ich konkret? Was braucht das für Gebet? Und wie kann ich das konkret umsetzen? Ich möchte deswegen heute mal mit euch in dieses Thema reinschauen. Also in das Wesen des Gebets. Was braucht es für Gebet? Was ist eigentlich Gebet? Wie betet man richtig? Um einen Einstieg in diese Thematik zu machen, möchte ich euch gerne mal erstmal auf eine Reise mitnehmen. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo im Urlaub, könnt euch aussuchen, wo. Und auf der heutigen Agenda steht eine Wanderung an. Ihr packt eure Sachen, Proviant, Klamotten und so weiter. Und ihr wandert und wandert den ganzen Tag. Und ihr merkt schon, langsam wird es ein bisschen dunkler, ihr müsst langsam schon nach Hause kommen. Und dann lauft ihr gerade so aus dem Wald heraus und auf einmal erwartet euch dieses wunderschöne Panorama. Und alles, was ihr euch nur denken könnt in diesem Moment, ist einfach nur wow. Ihr vergesst euch selbst und alles um euch rum für ein paar Minuten, ja, die schmerzenden Beine, den Hunger, den ihr seit 2 Stunden mit euch rumschleppt und euer Blick klebt regelrecht an diesem schönen Naturspektakel. Warum ist das eigentlich so? Nun, irgendwie scheint uns ja das Schöne auf dieser Welt anzuziehen. Ja? Es gehört zu den wenigen Dingen dieser Welt, die wir aus einer völlig selbstlosen, zweckfreien Laune heraus machen. Also selten muss man ja jemanden überreden, da jetzt mal hinzuschauen. Das passiert meistens ganz von selbst. Und ich bekomme ja auch keine Belohnung dafür, da jetzt hingeschaut zu haben. Ich mache das ja einfach, einzig und allein, wegen dem Schönen an sich. Wegen dem schönen Sonnenuntergang. So, wieso erzähle ich das Ganze? Naja, wie schön wäre es, wenn unser Gebetsleben eine ähnliche Beschaffenheit hätte. Völlige Faszination für Gott, komplette Selbstlosigkeit, Zweckfreiheit. Nicht nur beten, weil Gott halt helfen kann in Not, weil man das halt so macht, sondern einfach, weil ich bei Gott sein will. Einfach seinetwegen. Wenn wir nämlich ehrlich miteinander sind, häufig kommt es vor, dass wir beim Beten wahrscheinlich kaum mehr als das hier empfinden. Ja, Anziehung geht so, Selbstlosigkeit auch geht so. Im Gegenteil, wenn ich los zum Wandern gehen möchte und dann diesen bewölkten Himmel sehe, überlege ich mir zweimal, ob ich rausgehen will. Am Ende regnet es noch, gar kein Bock. Häufig befinden wir uns im Gebet und irgendwie fehlt der Zugang. Irgendwie weiß man nicht, wie man anfangen soll, vielleicht das letzte Mal auch schon ein Weilchen her, vielleicht aber auch nicht und du machst es regelmäßig, aber ja, man ist sich manchmal nicht ganz so sicher, wofür man das eigentlich tut, weil ja, die Sicht ist irgendwie verdeckt, da kommt irgendwie nichts zurück, irgendwie zieht da auch einen vielleicht nicht unbedingt was an. Trotzdem glaube ich, dass diese beiden Bilder, also der Sonnenuntergang und die Wolken, zwei Bilder sind, die uns wesentlich auf die Spur des Gebets bringen können. Inwiefern das so ist, das möchte ich jetzt einmal mit euch genauer beleuchten. Ich habe dafür drei Punkte mitgebracht. Und mein erster Punkt, der lautet, Gebet benötigt Kenntnis von Gott. Also eine Beziehung zu einer Person aufzubauen, das beinhaltet ja eigentlich immer, irgendwie die Person zu kennen oder kennenlernen zu wollen. Also irgendwann habt ihr euch irgendwie gesehen, irgendwo getroffen, wusstet anfangs noch nicht so ganz, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Aber je länger ihr euch miteinander beschäftigt habt, je mehr Zeit ihr miteinander verbracht habt, desto mehr habt ihr euch wirklich kennengelernt. Bei Gott ist das eigentlich nicht großartig anders. Gerade wenn du schon länger Christ bist, das alles mit Gott ja irgendwie schon mal verstanden hast, so nach Motto, ich habe mich ja bekehrt, ich habe mich ja taufen lassen, Glaube so eine Art Besitz irgendwie wird, dann kann es eben mal schnell passieren, dass man diesen Draht zu Gott und wer er eigentlich ist, irgendwie verliert. Und was dann passiert, ist, dass das Wort Gottes plötzlich an Relevanz für dich verlieren kann. Also ganz konkret, weil wenn du Gott wirklich kennst, dann macht das was mit dir. Ich meine, es gibt viele Dinge, mit denen kannst du dich ja ganz oberflächlich beschäftigen. Keine Ahnung, Blumen gießen, Kaffee kochen, eine Steuererklärung machen. Diese Sachen funktionieren irgendwie nach einem Prinzip, die sind irgendwie wiederholbar und die erfordern nicht so dich als Persönlichkeit, die du jetzt einbeziehen musst. Anders ist das aber bei Gott. Wenn du Gott wirklich kennen willst, dann sind du und ich unmittelbar betroffen. Dann lernst du nicht nur Gott kennen, dann lernst du vor allem dich kennen. Das erfordert wirklich dein ganzes Sein, du musst all in gehen. Und diese Erkenntnis, die bietet einen Boden, von dem das Gebet ganz wesentlich lebt. Von diesem Punkt aus entsteht erst das Verlangen, diesem Gott auch nahe sein zu wollen, ja, ihn noch tiefer kennenzulernen. Die Frage ist natürlich, wie lernen wir Gott kennen? Natürlich in der Schrift. Also durch Christus ist uns eine Person gegeben, die uns zeigt und vorlebt, wie Gott wirklich ist. Johannes 14,9 lesen wir zum Beispiel folgendes, da kommt Philippus zu Jesus und sagt zu ihm, zeige uns den Vater. Und Jesus erwidert darauf, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Also hier wird deutlich, wer Gott kennenlernen will, der muss Jesus kennenlernen. Und die Schrift lädt uns ja unmittelbar dazu ein, indem sich Jesus als derjenige offenbart, der unmittelbar zum Vater führt, woran wir teilhaben können. Noch eine andere Stelle, Johannes 17,3, da lesen wir folgendes. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also hier wird direkt eine Verbindung hergestellt zwischen ja, Christus erkennen und ewiges Leben. Das griechische Wort, was hier verwendet wird für erkennen, gnoskon, das heißt nicht nur erkennen, so nach dem Motto oberflächlich erkennen, ich erkenne gerade, dass der Himmel blau ist oder sowas, sondern das heißt wirklich auch kennen, erfahren. Also hier ist wirklich ein den Menschen durch und durch, durchdringendes, mit einbeziehendes Erkennen gemeint. Ja, und das macht was mit uns. Wenn wir erkannt haben, wie Gott wirklich ist, dann weckt das eine Sehnsucht in uns. Dann wollen wir bei ihm sein, weil uns die Relevanz dahinter erst so richtig bewusst wird. Und das ist auch der Sonnenuntergang. Ja, wenn wir Gott wirklich erkennen, dann wird der Blick auf einmal klarer. Dann wandelt sich unser verschleierter Blick von hier auf einmal zu hier. Ja, dann verstehen, erkennen wir erst, was das für ein Licht ist, das von Gott aus eigentlich kommt. Jesus spricht ja von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und ich glaube, wenn wir dieses Licht erkennen, dann geschieht in uns Ähnliches wie das, was wir beim Anblick auf diesen Sonnenuntergang empfinden. Wir entwickeln eine Faszination, ein Staunen für Gott, selbstlose Liebe. Mein nächster Punkt, der baut nun sehr auf diesem Punkt auf, nämlich Gebet benötigt Ruhe und Zeit. Um zu erklären, wie ich das genau meine, möchte ich mich einem Bild bedienen, und zwar einem Bild, das der Kirchenvater Augustinus sehr geprägt hat. Vielleicht kurz zum Begriff Kirchenvater, das waren so die ersten, also in der frühen Kirche, die ersten großen Theologen, die quasi wegweisende theologische Errungenschaften hatten, deswegen von der katholischen Kirche als Kirchenlehrer gewürdigt wurden. Einer von denen war eben Augustinus, und der prägte den Begriff des sogenannten Homo incurvatus in se. Das ist Latein, bedeutet auf Deutsch so viel wie der in sich verkrümmte Mensch. Ich habe hier mal so eine Darstellung mitgebracht, natürlich etwas moderner interpretiert, mit Smartphone in der Hand. Wichtig ist hier quasi jetzt vor allem diese Körperhaltung, die diese Figur hier quasi hat. Denn in der Theologie ist dieser Begriff quasi das Sinnbild für den sündigen Menschen, der anstatt auf seine Mitmenschen oder auf Gott zu schauen, nur auf sich selbst schauen kann. Und so finde ich dieses Bild auch sehr treffend, was unser Gebetsleben angeht. Denn einen Großteil des Tages, da nehmen wir eigentlich diese Haltung ein. Ist ja auch irgendwo natürlich, irgendwo klar, wir haben ja alle zu tun, müssen gucken, wo wir bleiben, haben Familie, Arbeit, Hobbys und so weiter. Und das ist auch okay. Aber es kann dann eben passieren, dass wir nicht mehr uns an die stille Zeit mit Gott anpassen, sondern wir umgekehrt Gott und die stille Zeit mit ihm an uns anpassen. Als eben eine Sache, die wir eben in dieser gekrümmten Haltung auf uns, wo sich sowieso schon alles um uns dreht, ebenso abhandeln wie die ganzen anderen Dinge, und das war's. Jetzt lesen wir aber Folgendes in Matthäus 14, 23. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Anhand dieser Bibelstelle lernen wir im Prinzip drei Dinge. Jesus geht zum Beten nicht auf den Marktplatz, sondern eben auf einen Berg. Sucht damit bewusst die Ferne, die Stille und damit einhergehend auch die Einsamkeit. Kurz, Jesus geht einfach mal raus aus dem Trubel des Alltags, raus aus der Menge in einen Moment der Ruhe, wo sich einfach mal gar nichts bewegt und wo er in Ruhe den Kontakt zu Gott suchen kann. Und das tut er nicht 5 Minuten, das tut er auch nicht 10 Minuten, sondern wir lesen, es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch alleine dort. Also er verbringt eine ganze Weile dort und betet. Jetzt mal rückblickend zu dem in sich gekrümmten Menschen. Was bei diesem einfach mal rausgehen, die Stille suchen, einsam sein passiert, ist, dass sich deine Haltung verändert. Also im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Moment, wo du Einsamkeit und Ruhe bei Gott suchst, da richtest du auch deine Haltung auf. Weg von mir, hin zu Gott. Und in diesem Moment, da geben wir die Kontrolle ab. Ja, wir bekennen, ich aus mir selbst heraus bin nicht genug, ich schaffe das alles nicht und deswegen suche ich die Nähe zu dir, Gott, weil ich weiß, du machst mich ganz. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, lauft mal den ganzen Tag in dieser Haltung und versucht euch dann mal aufzurichten. Da knackt es erstmal. Ja, das ist alles irgendwie verspannt, das tut irgendwie weh. Kurz, es braucht schlichtweg Zeit. Und diese Zeit, die du aufwendest, wenn du einfach mal rausgehst und einfach mal versuchst, diese Haltung innerlich aufzurichten auf Gott, das ist wie eine Entgiftung für dich. Wenn du zum Beispiel beim Warten schnell Langeweile empfindest, du das Gefühl hast, du wirst irgendwie unruhig, dann liegt das im Grunde daran, dass deine Seele grundsätzlich mit der Ruhe nicht zurechtkommt. Du bist generell immer so mit allem beschäftigt, dass man immer diesen Drive braucht, es muss immer irgendwas passieren, irgendwas abgehen. Das heißt, du musst erstmal raus aus dieser Autobahn des Alltages und das kann sich eben auch mal im ersten Moment bedrohlich anfühlen. Eben wie ein kleiner Kontrollverlust. In dieser aufgerichteten Haltung, die man dann einnimmt, da wird dann Begegnung möglich. Da macht man sich ja offen für Gott. Und ich finde auch, das passt sehr gut zum Sonnenuntergang, denn das Licht der Welt, das siehst du erst so richtig, wenn du hinschaust, wenn du dich aufrichtest. Und ich glaube, viel passiert dann von selbst. Bei vielen schwebt ja so ein Bild von Gebet im Kopf, also ich kenne das auch viel zu gut, dass man da immer wieder reinrutscht. Also entweder da dankt man Gott für irgendwas oder man bittet ihn um irgendwas. Das sind so diese beiden Modi quasi, in die man ins Gebet geht. Ich glaube aber, zuallererst kommt diese Beziehung, diese Haltung, die man gegenüber Gott einnimmt. Und das ist für mich schon Gebet, ohne dass man überhaupt irgendwas sagen muss. Dieses reine Dasein vor Gott und in seine Liebe eintauchen. Wie das Ganze praktisch werden kann, zeigt uns Jesus ja im Prinzip in diesem Vers. Jesus war ja nicht dumm, ja, der wusste ja, warum es eine gute Idee war, lieber auf den Berg zu gehen und dort zu beten. Denn es ist einfach so, unser Körper und unser Geist sind total miteinander verwoben. Ja. Das heißt, sie können einander auch stark beeinflussen. Das, was uns äußerlich umgibt, das prägt auch unseren Geist. Wenn du zum Beispiel abends ein paar Stunden am Handy bist und danach dich gähnend mit matschigem Kopf ins Bett legst, dann wird sich wahrscheinlich dein Abendgebet auch so ähnlich anfühlen. Umgekehrt, wenn du mal mittags dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, das Handy zu Hause lässt, rausgehst oder in ein Zimmer, wo dich aber mal nichts ablenkt, dann lenkt das auch deinen Geist einen Moment der Ruhe, in dem du dich aufs Gebet konzentrieren kannst, wo du dich wirklich Gott zuwenden kannst. Und versteh mich nicht falsch, es ist besser, du betest müde abends im Bett, als dass du gar nicht betest. Aber ich glaube, langfristig kann es sich lohnen, an dieser Qualität des Gebets zu arbeiten. Das klingt jetzt aber natürlich alles irgendwie so ein bisschen einfach, quasi Gott begegnen nach Rezept. Alles, was du brauchst, ist so ein Löffel Bibel lesen, ein bisschen rausgehen und zack, krasse Gottesnähe. Alles ist und wird bilderbuchartig. Dass es wahrscheinlich nicht so ist, hast du dir schon gedacht. Das ist wahrscheinlich auch mit eines der größten Irrtümer, wie ich finde, so im christlichen Glauben, die Vorstellung, ja, wenn ich glaube, regelmäßig bete, Bibel lese, naja, kann nur alles gut werden. Also quasi fast schon, als wäre Gebet sowas Magisches irgendwie. Also ich spreche ein Gebet, das ist quasi ein Zauberspruch und jetzt soll das doch bitte auch passieren. Wie wir wissen, die Realität sieht oft leider anders aus. Es gibt ganz fromme Eltern, die viel beten, die sich viel in der Kirche engagieren, die ihre Kinder zu Grabe tragen müssen. Es gibt Kirchen, ganz engagierte Kirchen, da finden Attentate statt, da werden Christen ermordet. Und es gibt eben auch Christen, die weltweit dafür, für das, was sie eben sind, nämlich Christen, verfolgt werden. Auch ein Leben als Christ hat eben seine Schattenseiten. Nicht alles läuft rund. Das könnten auch diese Momente sein, wo auch du manchmal einfach nur diese dunklen Wolken siehst, vom Beginn meiner Predigt. Du denkst, hey, ich lese so viel in der Bibel, ich engagiere mich in meiner Gemeinde, ich bete viel und so weiter und so fort. Aber du siehst einfach nur schwarz. Keine Aussicht auf Besserung. Jesus selbst kennt dieses Gefühl. Es gibt im Neuen Testament insgesamt 3 Stellen. Da kündigt Jesus an, dass er ja verraten werden wird, dass er verurteilt werden wird, dass er gekreuzigt werden wird und dass er auch wieder auferstehen wird. Also er wusste quasi, es gibt ein Happy End, ja, dass alles wieder gut wird am Ende. Und trotzdem war es derselbe Jesus, der am Kreuz zu Gott schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir sehen, selbst Jesus kennt diesen Moment der Gottverlassenheit. Wir sind damit nicht allein. Und dann darf man eben auch mal sauer sein auf Gott. Einfach mal offenbaren, was gerade eigentlich alles schlecht läuft und dass man sich eigentlich wünscht, dass es wäre so oder es wäre so. Letztlich kennt Gott dein Herz und weiß, wie du dich wirklich fühlst. Es ist also noch eine weitere Sache wichtig im Gebet, nämlich die Beharrlichkeit. Das ist auch mein 3. und 3. Punkt. Gebet benötigt Beharrlichkeit. Dass du also auch betest, auch wenn oder besser gerade dann, wenn du nicht weiter weißt. Auch wenn du gerade Gott nicht siehst und du demotiviert bist. Es ist gefährlich für den Glauben, wenn du ihn rein von deiner Gefühlswelt abhängig machst, weil so kannst du nur enttäuscht werden. Wir lesen dazu zum Beispiel Folgendes im Römerbrief. Da heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Hier wird nochmal deutlich, dass gerade diese Trübsal einfach Geduld erfordert, genauso wie das Gebet Geduld und Beharrlichkeit erfordert. Und diese Beharrlichkeit, das ist ja das Gute, die steuert ja nicht ins Nichts, sondern Gott spricht uns zu, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich glaube, auf diesen Zuspruch dürfen wir uns verlassen, auch wenn wir es nicht spüren. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, wie ich finde. Ich glaube, gerade in diesen Momenten sollten wir lernen, Glaube, Glaube sein zu lassen und kein Wissen draus zu machen. Es liegt ja im Wesen des Glaubens, dass Glaube immer Vertrauen ist, niemals Wissen sein kann. Und so vollzieht sich auch Gebet immer im Vertrauen, dass da einer ist, der dich hört. egal wann, egal wo, ob du es spürst oder ob du es eben nicht spürst. Und ich glaube, gerade eben in diesen Phasen, wo es uns schwerfällt, wo wir einfach nur schwarz sehen, da wird sich dieses Vertrauen auf Gott irgendwann einmal auszahlen. Irgendwann kommt eine Antwort. Vielleicht keine, die du dir erhofft hast, vielleicht auch schon. Aber wir lernen in Matthäus 14 zum Beispiel auch vom Vaterunser, dein Wille geschehe. Ja? Und ich bin mir sicher, wenn wir innerlich dieses Vertrauen wagen können, Gottes Wille geschehen zu lassen und nicht immer alles so im Griff haben zu wollen und immer entscheiden zu wollen, wie alles auszusehen hat, alles auszugehen hat, dann liegt darunter, so meine ich, ein großer Segen verborgen. Ich möchte am Schluss nochmal meine drei Punkte zusammenfassen. Also mein erster Punkt: Gebet benötigt Kenntnis von Gott. Also wir haben herausgefunden, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, das benötigt eigentlich immer, ja, die Person irgendwie zu kennen. Man muss irgendwie wissen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Und sich das aufrecht zu erhalten, das sorgt dafür, bei Gott immer dieses konkrete Gegenüber zu spüren. Außerdem, wenn du dich auf Gott mehr einlässt, dann macht das was mit dir. Diese Anziehung zwischen Gott und dir, dieses Kennen von Gott, das ist ein Fundament, von dem das Gebet ganz wesentlich lebt. Der zweite Punkt: Gebet braucht Ruhe und Zeit. Mit diesem in sich gekrümmten Menschen habe ich ja zeigen wollen, was unsere Haltung bezüglich des Gebets eigentlich für einen Unterschied machen kann. Jesus selbst lehrt uns ja durch sein eigenes Tun, am besten für das Gebet einen Ort fernab vom Geschehen zu suchen, wo dich nichts ablenkt, wo du in Ruhe deine innere Haltung aufrichten kannst, wo du nur auf Gott schauen kannst und dich für ihn öffnen kannst und wir ungestört in diese Liebe Gottes eintreten können. Und mein letzter Punkt: Gebet benötigt Beharrlichkeit. Es läuft eben nicht immer so alles, wie wir uns das wünschen. Wenn wir anfangen, unser Gebetsleben rein von unserer Gefühlswelt abhängig zu machen, dann werden wir in den meisten Fällen enttäuscht werden. Das Gebet braucht diese Beharrlichkeit, dieses blinde Vertrauen, dass es irgendwann anders wird und diese Beharrlichkeit auch auszahlen wird. Rückblickend, glaube ich, weiß ich nun, warum Johannes Hartl das macht. Diese 2 bis 4 Stunden Stille am Morgen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Zeitverschwendung ist oder ihn irgendwie in seiner Produktivität mindert bei diesen ganzen Berufen, die er hat. Ich glaube, es ist die am besten investierte Zeit, aus der alle Kraft entspringt. Im Gebet tanken wir auf. Dort werden wir ganz. Amen.